Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Ich grüße euch zum neuen Handelstag, wobei wir es heute nicht über die Börse haben, sondern um mal wieder ein gesellschaftliches Thema. Wobei Börse und Wirtschaft hängt damit durchaus zusammen. Und wenn man so auf die Wirtschaft schaut, vor allem natürlich die deutsche Wirtschaft, da muss man sich schon oft sehr, sehr wundern. Wir laufen jetzt in die längste Rezession der deutschen Geschichte ein. Das dritte Jahr Rezession, das gab es überhaupt noch nicht, also zumindest mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da fragt man sich, zumal es weltweit ja gar nicht so schlecht läuft, ne? Ich meine, wir sind nicht in einem riesen Boomzyklus, aber weltweit sieht das relativ entspannt aus. USA, deutliches Wachstum, auch wenn man sich da Sorgen macht. Aber in Deutschland macht man sie sich zurecht, denn wir haben diese Schrumpfung und wir haben nicht nur eine Rezession, wir haben eine Stagflation, ne? Wir haben steigende Preise. Da wird wohl keiner widersprechen, dass die Preise zurückgehen. Das heißt, die Preise gehen nach oben und gleichzeitig schrumpft die Wirtschaft. Also es ist Stagflation, das Schlimmste aller Variationen, weil der Bürger dadurch ärmer wird. Ne? Man hat weniger Arbeit, weniger Einkünfte, weniger Wirtschaftswachstum, dadurch weniger im Geldbeutel, gleichzeitig steigen die Preise, also das verarmt die Bürger und das merkt man allerorten, dass einfach der Geldbeutel nicht mehr so locker sitzt, dass viele, ja, die bei den einen, die merken es wenige, die sehr hohe Einkünfte und Vermögen haben, die sagen, naja, ist halt teurer geworden, okay. Die Mittelschicht, da überlegt man sich zunehmend mehr, wo man das Geld ausgibt, das man zur Verfügung hat. Ja, und ganz unten versucht man irgendwie über die Runden zu kommen und das wird zunehmend schwieriger. Und da fragt man sich, wenn man sich die Gründe anschaut, warum ist denn Deutschland in dieser Rezession, ist es ja nicht Gott gegeben. Ich habe gerade gesagt, rundum sieht es ja gar nicht so dramatisch schlecht aus und es sind weitgehend hausgemachte Probleme von wahnsinniger Energieentscheidungen um Strompreise. Kein Land hat höhere Energiepreise, wesentlich als kein Industrieland als Deutschland. Wir zahlen Vielfaches dessen, was die Amerikaner oder andere bezahlen. Für unsere Industrie eine Katastrophe, für die Bürger eine Katastrophe. Die Bürokratie wird immer dramatischer. Nichts von Bürokratieabbau. Gerade vor wenigen Tagen hat eine Expertenkommission von Wirtschaftsexperten, von Wirtschaftsprofessoren versucht, einmal durchzusteigen. Durch die ganzen Fördersubventionen und Bürokratien der Bundesregierung sind gescheitert und gesagt, wir haben es nicht geschafft. Es war uns nicht möglich, diesen Dschungel von Hunderten von Unterstützungsprogrammen, die sich überschneiden, wo oft teilweise gar nicht die Grundlagen erkenntlich sind, zu durchforsten und zu einem Ergebnis zu kommen, wie das Gesamtbild aussieht. Also nicht mal die konnten das durchdringen, geschweige denn wird das irgendein Beamter vor Ort können oder sonst irgendwer. Das heißt, Deutschland erstickt in einer Bürokratie und in Gängeleien immer neue Anforderungen, die die Preise hochschrauben, was beispielsweise den Hausbau angeht, die Vorgaben, um hier ein Haus zu bauen, was Energiedämmung und so weiter angeht, Wärmedämmung angeht, und viele, viele andere Bereiche von Gebäudedecken bis sonst was, sind so irre geworden, so hoch geworden, dass es kaum noch bezahlbar ist, Wohnraum zu schaffen. Dazu kommt natürlich jetzt auch ein 100-Milliarden-Paket, Infrastrukturpaket, das völlig an den Notwendigkeiten vorbeigeht, dass die Ressourcen, die da sind, in Brücken oder in Infrastruktur, in Schienenbau bündelt, wo es durchaus zwar gebraucht wird, aber was auf der anderen Seite nichts anderes macht, als die Baukosten hochzutreiben, ohne dass wirklich viel passiert. Es saugt alles auf, was irgendwo eine Schaufel halten kann und ein Kran ist. Und das fehlt natürlich wiederum beim Hausbau, beim Immobilienbau, beim Bau von Wohngebäuden, und dadurch wird die Lücke noch größer. Wir haben jetzt schon Hunderttausende von Wohnungen, die jedes Jahr fehlen. Das wird jetzt noch mehr, weil jetzt die Preise noch weiter durch die Decke gehen. Die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, überhaupt Wohnimmobilien zu bauen. Und das wird jetzt noch teurer, weil jetzt die Ressourcen gebunden werden beim Straßenbau oder beim Schienenbau oder was immer man unter Infrastruktur versteht. Und das fehlt wiederum beim Wohnungsbau. Das heißt, die Mietwohnungen und überhaupt der Wohnraum wird noch unbezahlbarer, noch seltener. Und das ist ja die Grundlage dessen, für was die Menschen ja zuallererst ausgeben, nämlich warm im Winter, eine Wohnung. Und dieses Grundelement, das alle betrifft, geht so steil durch die Decke, dass dieses Geld den Menschen für alles andere fehlt. So, und da fragt man sich, Wieso treffen Politiker solche Entscheidungen? Wir sehen ein zugrunde gehendes Rentensystem, Gesundheitssystem, quer durch die Republik scheint alles im Niedergang begriffen zu sein. Und man fragt sich, warum ist das so? Sind die denn irre? Da gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Es sind ja keine äußeren Faktoren, dass hier eine Naturkatastrophe entstanden wäre, wir ein riesen Erdbeben gehabt hätten, das jetzt die Hälfte Süddeutschlands verwüstet hätte, wir müssten das jetzt aufbauen, oder dass ein Krieg über Deutschland hinweggezogen wäre oder ein Komet irgendwo eingeschlagen wäre. Das ist ja nicht der Fall, sondern was uns in die Probleme bringt, sind die politischen Entscheidungen unserer Politiker und das über die letzten Jahre zusammengenommen und auch aktuell. Und dann stellt man sich die Frage, wenn es auch offenkundig menschgemachte Fehler oder Entscheidungen, Fehler heißt, ist ja immer die Frage, welches Ziel hat man, ne? Ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, hängt ja immer nur vom Ziel ab. Wenn wir das falsche Ziel unterstellen, dann denken wir, das war ein Fehler. Aber wenn die vielleicht ganz andere Ziele haben, dann ist diese Entscheidung vielleicht doch richtig gewesen aus ihrer Sicht. Und jetzt wird es richtig spannend. Bisher diskutieren wir das immer relativ abstrakt, so nach dem Motto, naja, warum machen die das? Das kann einerseits kann das Dummheit sein, die einfachste Erklärung, oder Unvermögen, nah dran, oder böse Absicht. Oder was ganz anderes. Und da kommt jetzt eine ganz spannende Geschichte auf, die ich mit euch teilen möchte, die ich mit euch diskutieren möchte, die Neue Zürcher Zeitung heute aufgebracht hat. In einem Beitrag, der mich zu Recherchen veranlasst hat, wo ich sage, das lange drüber nachgedacht, wir haben schon oft gesehen, aber jetzt das nochmal zusammenzuführen, ist durchaus an der jetzigen Situation eine durchaus interessante Geschichte. Neue Zürcher Zeitung, Artikel von, ich glaube, heute oder gestern. Lasst uns die Wirtschaft schrumpfen, wie die Degrowth-Bewegung ihren Einfluss in Deutschland ausweitet. Da schüttelt man erstmal den Kopf als geneigter Zuschauer. Aber wir versuchen das mal zu analysieren, um was es hier geht. Und auch immer daran zu denken, dass diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, also die diese Degrowth-Bewegung gut finden, dass die ja überzeugt sind, dass das richtig ist, was sie da tun. Und die durchaus ihre Argumente und ihre Gründe haben, die Dinge so zu sehen. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man durchaus in dem einen oder anderen Punkt zu dem Gedanken kommen, na, warte mal, das ist ja gar nicht so falsch gedacht. Andererseits wiederum ist die Frage, wollen wir das? Ne? Sehen wir das auch so? Wie es unsere Einstellung dazu, sagen wir, ja, und können wir nachvollziehen, die Argumente, aber nein, wir wollen das so nicht. Oder wir wollen es auf eine andere Weise. Lasst uns da gerne mal drüber diskutieren, aber ihr entscheidet das nicht einfach für uns. Das müsste man mit einbringen. Aber erstmal geht es um die Analyse. Um was geht es überhaupt? Da bleiben wir zunächst bei der Neuen Zürcher Zeitung. Wie gesagt, ganz aktuell. Mit der Losung weniger ist mehr strebt ein Verbund von Instituten, NGOs, Behörden und Ministerien, da schau an, eine wirtschaftspolitische Wende ohne Wachstum an. Und die Bundesregierung unterstützt ihn noch dabei, zeigt eine Recherche der NZZ. Der Brief aus Brüssel schien ein schlechter Scherz zu sein. Hier bezieht sich die NZZ jetzt auf einen offenen Brief und eine Veranstaltung, die vor 2 Jahren, 2023, stattgefunden hat. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Unmittelbar vor dem Eintritt der deutschen Volkswirtschaft in die längste Rezession der Nachkriegsgeschichte, 2023, warnten 400 Experten in einem öffentlichen Schreiben sie warnten vor dem aktuellen Wirtschaftswachstum, also Wirtschaftswachstum Bebe. Hier helfe nur eines. Eine demokratisch geplante und gerechte Reduzierung von Produktion und Konsum. Abfracken. Produktion einstellen, Konsum einstellen. Punkt. Zur gleichen Zeit im Mai 23, als das alles stattfand, hat auch der The Economist einen großen Beitrag darüber gebracht, einen sehr negativen, wie man vermuten kann. Meet the lefty Europeans who want to shrink the economy. Ja, lernt die linken Europäer kennen, die die Wirtschaft schrumpfen wollen. Und beziehen sich auch, wie die NZZ, auf die Ursprünge dieser Überlegungen aus den 70er, Anfang der 70er Jahre, den Club of Rome, wo es darum geht, genau um diese Themen geht, die also ganz Schlimmes befürchtet haben, dass das schon in den 80er Jahren alles möglich ausgeht, was am Ende dann doch nicht der Fall war. Egal. Es ging um diesen offenen Brief, der im Rahmen der 9. internationalen Degrowth-Konferenz Saakashvili veröffentlicht wurde. Europa nach dem Wachstum, Post-Growth Economy. 400 Experten fordern eine Wirtschaft des Wohlbefindens ohne Wachstum. Wir, die unterzeichneten Akademiker und Zivilgesellschaften, Organisationen, also NGOs etc., sehen die geopolitische Krise als Chance, aus dem sozial und ökologisch schädlichen Wachstumswettbewerb auszusteigen. Das Streben der einkommensstarken Länder nach endlosem Wirtschaftswachstum ist ein Problem, da es die Ergebnisse der Umweltpolitik verringert oder zunichte macht. Jetzt kommt es jetzt interessanter. Der Übergang zu einer Postwachstumsökonomie bedeutet nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen. Dies erfordert einen demokratisch geplanten und gerechten Abbau von Produktion und Konsum, der manchmal als Degrowth bezeichnet wird, in den Ländern, die ihre ökologischen Ressourcen überstrapazieren. Also bei uns, nicht in der dritten Welt, nur bei uns. Wir müssen unseren Konsum reduzieren, Wachstum weg, Produktion weg, Konsum weg. Schränkt euch ein für den Planeten. Das ist die Aussage. Nochmal, kann man durchaus argumentieren. Machen die ja mit guten Argumenten, die Leute, und das sind mit Sicherheit, sind die von der Sache sehr, sehr positiv überzeugt, aber immer die Frage, wollen wir das auch? Wo ist der öffentliche Diskurs dazu? Wir kommen wieder zurück zur Neuen Zürcher Zeitung. Ich zitiere weiter aus diesem Artikel. Unterschrieben war das Papier von 400 Organisationen, Aktivisten, das versammelte Who is Who der europäischen Degrowth-Bewegung, eine politische Strömung, die tief in Ministerien, Behörden und NGOs wurzelt. Sie fordern eine zügige Schrumpfkur für die europäische Wirtschaft, auf die arbeiten sie hin. Weniger ist mehr. Zwar ist die Bundesregierung nicht Teil der Bewegung, doch sie fördert deren Arbeit, wie die Recherchen der NZZ ergeben haben. Das geschieht direkt über projektbezogene Fördergelder oder auch indirekt. Nun, das war 2023, was wir eben beschrieben haben. Die Frage ist, inwiefern hat sich das jetzt erweitert? Inwiefern haben diese Ideen auch in Entscheidungsgremien Einzug gehalten? Inwiefern werden politische Entscheidungen der letzten Jahre und auch aktuell und der Zukunft von diesem Gedanken, von dieser Idee geprägt? Das ist schwer zu analysieren. Das ist schwer zu sagen, der macht das, der macht das. Das ist deswegen. Aber es ist festzustellen, es gibt offenbar eine nicht zu unterschätzende große Strömung, die dieses Abwracken der internationalen und vor allem der deutschen Industrie, weil Deutschland ist ja federführend, auch die deutschen Organisationen bei diesem Thema. Also ganz vorne, eigentlich macht es ja auch Sinn, weil Deutschland ist ja nur der wirtschaftliche Motor Europas. Also wenn man das umsetzen will, dann am besten in Deutschland, dann bricht alles andere eh weg. Also eine Reduzierung des Wachstums und der Industrie und des Konsums in Deutschland und Europa. Inwiefern hat das jetzt auch schon Auswirkungen auf die Entscheidung? Und hier wird es ganz spannend. Hier gibt es nämlich auch aus dem gleichen Jahr 2023 aus dem Europäischen Parlament, EU, Think Tank, eine Studie mit über 120 Seiten. Ich habe die mal so grob überschlägig durchgearbeitet für euch. Und da verstoßt sie auf ganz, ganz spannende Dinge. Beyond Growth, Pathways towards Sustainable Prosperity in the EU. Also jenseits des Wachstums, der Weg zu einer nachhaltigen Wohlstand, einem nachhaltigen Wohlstand, Wohlergehen innerhalb der Europäischen Union. Nochmal, wir reden über ein offizielles Dokument der Europäischen Union, auf was wir jetzt in den nächsten Seiten zitieren. Ich habe euch das, um das ein bisschen einfacher zu machen, ins Deutsche übersetzt. Zunächst mal fängt das recht harmlos an und da geht es darauf, dass wir also weltweit die Grenzen des Planetar die planetarischen Grenzen in ganz vielen Bereichen überschreiten, also viel mehr Ressourcen verbrauchen, als der Planet hergibt. Und das wird immer dramatischer, immer schneller, immer mehr Bevölkerung. Der Wohlstand rund um den Globus nimmt zu, gerade auch in der bisher sogenannten dritten Welt. Deshalb, das geht so nicht weiter. Der Planet ist überfordert. Wir müssen sehen, dass dringend weniger Ressourcen verbraucht werden, sonst geht es ganz schlimm den Bach runter. Kann man durchaus nochmal bei aller Kritik, die ich oder bei dem Kritischen, was ich jetzt aufwerfe, Man kann darin durchaus auch immer sehen, ja, das ist schon so. Nochmal, mir fehlt die demokratische Diskussion darüber. Mir fehlt die öffentliche Meinung dazu. Mir fehlt die Frage, wollen wir das auch so, wie ihr euch das vorstellt? Oder macht ihr nichts anderes, als uns hier zu ruinieren? Und den Rest der Welt interessiert es auch nicht. Das heißt, wir schneiden uns selbst den Kopf ab und der Rest läuft einfach weiter und interessiert es gar nicht und es passiert trotzdem. Also ist das, da gibt es viel Diskussion, die darum geführt werden müssten. Was hier passiert, ich will erstmal klar machen, dass es diese Strömung überhaupt gibt und welchen Einfluss die inzwischen hat und dass es auf europäischer Ebene, auf Regierungsebene durchaus seine einflussreichen Quellen gibt oder seine einflussreichen Einflüsterungen dazu gibt. Also, Leben innerhalb der planetarischen Grenzen, das geht den Bach runter. Und hier gibt es einen ganz spannenden Satz, der das Kernziel auf einen ganz, ganz spannenden Punkt bringt. Wissenschaftlich fundiert Trust Science, wissenschaftlich fundierte Schwellenwerte ermöglichen den Übergang von einem Ansatz der relativen Nachhaltigkeit, klingt abstrakt, zu einem Ansatz der absoluten Nachhaltigkeit. Jetzt kommt's. Da mehrere planetarische Grenzen bereits überschritten wurden, wie man behauptet, und der sechste IPCC-Bericht massive und sofortige Maßnahmen fordert, um die 1,5-Grad-Grenze vielleicht willkürlich einzuhalten, muss die Entkopplung schnell und in großem Umfang erfolgen, um sinnvoll zu sein. Eine Studie schätzt, dass eine solche erfolgreiche Entkopplung bedeuten würde, dass die Europäer, das sind wir, wenn wir bis 2050 ein globales BIP-Wachstum von 2% erreichen und die globale Erwärmung unter 2% halten wollen, müssen ihren territorialen Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch halbieren. Nochmal. Um die Ziele, die die Herrschaften sich vorstellen, zu erreichen, müssen Sie und ich insgesamt im Schnitt unseren Ressourcenverbrauch halbieren. Können wir uns ansatzweise vorstellen, was das bedeutet? Wir sind zurück in der Steinzeit. Dazu gibt es verschiedene Positionen, wie das zu erreichen ist. Wir sind hier vollkommen in dieser EU-Studie. Es gibt einmal das bisherige, was auch von beispielsweise Habeck und vielen gefordert wird, grünes und inklusives Wachstum, Green Growth. Ne? Wachstum bleibt ein zentrales politisches Ziel, aber es sind Anpassungen erforderlich, um es nachhaltiger und integrativer zu gestalten. Beispiele sind Umweltsteuern, Maßnahmen zur Dekarbonisierung, das, was wir momentan machen, Veränderungen in Zusammensetzung von Produktion und Konsum, Umstellung auf Elektrofahrzeuge, Recycling, technologischer Fortschritt, Innovation etc. Abbau von Ungleichheiten und zur Verbesserung. Versuche, über das Wachstum hinauszugehen, werden als politisch nicht durchsetzbar angesehen, etc. Das Problem ist, wie man im Weiteren dazu kommt und wie sich inzwischen durchsetzt, dass dieser Gedanke des grünen Wachstums, was ja auch schon von vielen kritisiert wird, warum zwingt ihr uns auf E-Fahrzeuge, gar nicht ausreicht. Erst recht nicht, um die Ziele zu erreichen. Da müssen wir deutlich einen Schritt weitergehen. Und da wird jetzt nur noch diskutiert, ob man über Degrowth oder Postwachstum spricht. Wobei Postwachstum so eher so die Zwischenstufe ist und Degrowth die aggressive Stufe ist. Bleiben wir jetzt bei Postwachstum. Diese Sichtweise wird manchmal auch als jenseits des Wachstums bezeichnet. Die Wirtschaft solle so gestaltet sein, dass ökologische und soziale Ziele erreicht werden, unabhängig davon, ob dies mit Wirtschaftswachstum einhergeht oder nicht. Mögliche politische Maßnahmen umfassen die entschlossene Bekämpfung von Umweltzerstörung und sozialen Ungleichheiten. Aber auch hier sagt man, langt nicht. Wir brauchen Degrowth. Habt ihr davon gesehen, ne? Degrowth ist das Thema. Und hier geht es ums ans Eingemachte. Wachstum an sich ist ein Problem. Eine stationäre oder schrumpfende Wirtschaft wird daher als Lösung für die ökologischen Grenzen und sozialen Probleme angesehen. Mögliche politische Optionen sind die Einstellung der Förderung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, Werbebeschränkungen, die Konzentration auf gemeinschaftliche Praktiken und gemeinsame Nutzung von Gütern, Kommunismus, die Verkürzung der Arbeitszeit oder ein universelles Grundeinkommen. Das sind tiefste kommunistische Forderungen, die hier einhergehen. Hat toll funktioniert in der Vergangenheit. Haben wir super Ergebnisse weltweit mitgefeiert mit dem Kommunismus. Ganz große Geschichte. Super Idee, das neu aufzugreifen. Wir bleiben in der EU-Studie. Und da die Studie 126, glaube ich, plus x Seiten lang ist, verzeiht, wenn ich nicht alles vorlese und auch nur Ausschnitte daraus wähle, um euch zu zeigen, was es geht. Wir verlinken die Studie, könnt ihr euch selbst gerne durchlesen, selbst übersetzen, komplett durchlesen. Viel Spaß dabei. Ich gehe jetzt nur auf die für mich spannendsten Aspekte ein. Da geht es zum Beispiel traditionelle Instrumente für ein neues Verhalten, Besteuerung von Werbung. Ein politisches Instrument im Kampf gegen den Klimawandel könnte sein die Besteuerung großer Werbetreibender, das Verbot der Werbung für Artikel und Waren mit einem hohen CO2-Fußabdruck, Sektoren, die für den ökologischen Wandel von Vorteil sind, zum Beispiel Bio, erneuerbare Energien, Wiederverwendung, würden davon ausgenommen sein. Also erstmal alles runterfahren, was irgendwie CO2 verbraucht. Ist noch harmlos, ne? Ja, okay. Jetzt wird's besser. Überlegungen zu einer Wirtschaft jenseits des Wachstums müssen die Frage beantworten, wie ausreichende Einkommen garantiert werden können, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst. Eine steigende Arbeitsproduktivität bedeutet, dass weniger Menschen benötigt werden, um die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Ein Ergebnis, das durch Automatisierung und KI vorangetrieben wird. Eine expandierende Wirtschaft kann solche Steigerungen ausgleichen. Also, wir haben eh ein Problem, dass wir weniger Arbeitsplätze haben, weil es gehen ganz viele Arbeitsplätze verloren wegen Automatisierung und KI. Das haben sie verstanden. Und sie haben auch verstanden, dass eine steigende Wirtschaft das kompensieren könnte, also durchaus Arbeitsplätze auch erhalten oder neue schaffen würde. Aber wenn die Wirtschaft nicht wächst, was man ja hier will, besteht die Gefahr, dass die Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja, das wird so sein. Der Mangel an Arbeitsplätzen. Die Bemühungen um eine grüne Wende sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Einige Arbeitsplätze, einige Millionen, werden verloren gehen, während neue entstehen, die wahrscheinlich andere Fähigkeiten erfordern und nicht unbedingt geografisch entsprechen. Also nicht das, was du kannst, nicht das, wo du wohnst. Und wir müssen mal gucken, für was wir dich gebrauchen können. Ja, und damit die Leute, für die keine Arbeitsplätze mehr da sind, damit die versorgt sind, weil die ja sonst auf die Barrikaden gehen, also wenn die verhungern, ist blöd, muss man das bezahlen. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal das universelle Grundeinkommen, das diskutiert wird. Also jeder kriegt eine gewisse Kohle, die ihm gerade so reicht, um nicht zu verrecken, um nicht zu erfrieren, nicht zu verhungern, nicht zu verdursten. Und dann mit dem Geld kann er sich dann das kaufen, was er braucht. Aber möglicherweise gibt er das Geld ja für Dinge aus, die nicht so gut sind. Deshalb wäre es viel besser, man macht eine universelle Grundversorgung. Das bedeutet, du kriegst so und so viel, du kriegst kein Geld, sondern du bekommst Sachwerte, Sachleistungen. So und so viel Kilowatt Strom im Monat, so und so viel Liter Wasser im Monat, so und so viel Kalorien, in welcher Form entscheiden, das entscheidest aber nicht du, was da noch dazugehört. Das bekommst du als Sachwerte. Da diskutiert man noch, was besser ist. Aber man kommt zum Ergebnis, dass wahrscheinlich eine Mischung aus beidem sein müsste. Ein nachhaltiges Sozialsystem erfordert möglicherweise eine Kombination aus beidem. Wenn beispielsweise eine Grundmenge an Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt würde, wäre das bedingungslose Grundeinkommen zur Deckung der Grundbedürfnisse niedriger. Also mach beides. Du kriegst ein paar Liter Wasser, dafür kriegst du weniger Geld. Und da merken, das ist schlimmer als DDR, was hier passiert, ne? Daher müssten Ansätze zur Beseitigung von Armut und zur Befriedigung der Grundbedürfnisse durch eine Verringerung des Konsums an der Spitze der Verteilung ausgeglichen werden. Weil irgendwer muss ja bezahlen, den ganzen Scheiß. Und das machen wir, indem wir denen, die was haben, was wegnehmen. Und das machen wir beispielsweise, also Umverteilung von oben nach unten, das zieht sich durch dieses ganze Programm durch diese 126 Seiten, dass das Ganze erstmal auf der Umverteilung basiert. Oben wegnehmen, wobei ganz oben meinen die nicht, die meinen mehr in der Mitte wegnehmen und das verteilen auf die unten, dann sind alle unten, die ganz unten sind dann ein bisschen weiter als ganz unten, also die verhungern nicht, die in der Mitte, ja die verhungern auch nicht, haben aber auch keinen Luxus und die oben, denen ist es egal. Also du, mit dem, was hier passiert, wird das Ergebnis, nach so wie ich das einschätze, sein, dass du eine 90%, 95%ige Masse hast, die gerade mal so rumkrebst und möglichst wenig Ressourcen verbraucht und so irgendwie durchs Leben kommt, und eine kleine Spitze, die sich an den Ressourcen labt, für die diese Ressourcen vorbehalten bleiben, die sie nach Belieben verbrauchen können, egal wie viel sie davon benötigen. Also mit ihren Yachten. Also das sind wir so ungefähr bei Game of Thrones. Grob. Wer bezahlen soll das unter anderem die Sozialdividende? Klingt klasse, Sozialdividende, ne? Nun, das heißt im Prinzip, um den Spielraum für Umverteilung, die sagen das ja auch, ne, zu erweitern, die Commons, also öffentlich zugängliche Güter und Dienstleistungen, im weitesten Sinne aus verschiedenen Einhegungen zurückzugewinnen. Das ist ja schön ausgedrückt. Er argumentiert, dass alle Formen von Renteneinkünften, die aus dem privaten Besitz von physischem, finanziellem und geistigem Eigentum stammen, einer Gebühr unterliegen sollten, die einem gemeinsamen Fonds verwahrt und aufgeteilt werden. Also, du hast, du gibst. Zahle jetzt, gehe nicht über los, weil irgendwer muss die ganze Chose ja bezahlen. Die direkte Umverteilung von Dividenden an die Bürger, anstatt sie zu reinvestieren, könnte ein Ansatz sein, die auf weniger Widerstand der Öffentlichkeit stößt, weil die Masse ja davon profitiert. Und die 10% da oben, denen ist es egal, weil sie so viel haben, dass es egal ist, wenn man es wegnimmt, aber in der Mittelschicht führt es eben dazu, dass sie abrutschen. So, dann geht's aber noch weiter. Wird immer besser, ne? Also, die können sich steigern. Die können sich steigern. Meint man nicht, aber es geht. Und das ist das Thema, was wir hier auf Cashkurs schon oft diskutiert haben. Gerade im Zusammenhang mit bargeldloser Zahlung, mit digitalem Euro, ne? Programmierbarem Geld, das direkt dir zugeordnet ist, mit einer Koppelung von digitalem Euro, dem, was du ausgibst, und dem CO2-Verbrauch, ne? Wo ich sage, Freunde, passt mir auf, die Nummer wird feuergefährlich. Die schreiben euch vor, wie viel Fleisch ihr noch essen dürft und so weiter. Und genau das steht hier drin. Persönliche CO2-Zertifikate. Persönliche Emissionszertifikate verbinden Klima- und andere Umweltziele mit persönlichem Handeln. Persönliche CO2-Zertifikate schaffen Anreize für Einzelpersonen, ihren konsumbasierten CO2-Fußabdruck zu reduzieren, und zwar durch externe Motivation. Man kann auch sagen Zwang und Druck. Zwang, Druck und Strafe. Externe Motivation. Ja, wenn ich dir eine runterhaue, ist das eine externe Motivation, kann man nicht anders sagen. Es ist schon schöne Wortwahl. Externe Motivation, muss man merken. Es wird argumentiert, dass persönliche Zertifikate egalitärer, also fairer sind als CO2-Steuern, da einkommensschwache Gruppen tendenziell über mehr überschüssige Zertifikate zum Verkauf verfügen. Ein empirisches Beispiel im Zusammenhang mit Mobilität zeigt, dass der persönliche Kohlenstoffhandel positive Verteilungseffekte haben könnte, da Haushalte mit niedrigem Einkommen tendenziell geringere mobilitätsbezogene Emissionen haben. Einfach ausgedrückt. Wer kein Geld hat, wer sich nichts leisten kann, der kann auch nicht reisen. Künftig schon gar nicht, wenn die Preise für Flugreisen durch die Decke gehen und für Benzin und so weiter, ne? Wenn Reisen überhaupt unmöglich wird für die, die es sich leisten können, für die Habenichts. Jeder bekommt dann CO2-Zertifikate. Und wer sich ohnehin nicht leisten kann, zu verreisen, weil er gerade so über die Runden kommt, der darf dann, großzügig wie man ist, seine CO2-Zertifikate verkaufen und damit das Nötigste für seinen Lebensunterhalt dazu bekommen. Ja, und wer kauft die CO2-Zertifikate? Das wird ja hier nicht beantwortet. Wer kauft die denn? Der Reiche, der genug Kohle hat, dem es scheißegal ist, der die Milliarden hat, der die Hunderte von Millionen hat, dem es scheißegal ist, der sagt, wie viele Zertifikate soll ich denn kaufen? Bring them on, ich nehme sie alle. Ja, und dann kann ich meine Yacht befeuern, und zwar mit voller Beleuchtung und 100 Meter lang und noch einen Hubschrauber drauf. Komm, verkauft mir ein paar Zertifikate, yay. Und da unten sage ich, ja, ich verkaufe dir mein Zertifikat, dann kann ich mir noch eine Tasse Kakao nächste Woche leisten. Oh, ist es eine schöne Umverteilung? Ist es gerecht? Das ist gerecht, ne? Der digitale Wandel ermöglicht eine genauere und zeitnahe Verfolgung der Emissionen sogar in Echtzeit. Also genau bei dem Thema. Was sei es hier dein dein Smart Meter, der deinen Stromverbrauch in Echtzeit an den an der Energie und an den Energie an die Energiezentrale weitervermittelt. Sei es dein digitales Geld, das in Echtzeit feststellt, was du gerade kaufst, was du gerade ausgibst. Vielleicht kriegst du auch noch irgendwann ein Atembarometer, das prüft, wie tief und wie oft du geatmet hast. Weiß ich noch nicht, ob es da kommt. Na gut, das wird vielleicht nicht gleich. Ne? Aber der Rest ist nicht unrealistisch. Persönliche Kohlenstoffkontingente würden Einzelpersonen eine festgelegte Menge an Emissionen zuweisen, die sie produzieren dürfen. Nicht genutzte Kontingente könnten dann potenziell mit anderen Teilnehmern auf dem freien Markt gehandelt werden, dem Oligarchen, dem Reichen, dem scheißegal ist, dem Mitarbeiter einer EU-Behörde, dem Politiker in Spitzenämtern, dem es scheißegal ist. Und der sagt, ja wunderbar, ich kaufe die und dann machen wir die nächste Sause auf Kosten, nein, auf CO2-Kosten des Mobs. Energiequoten hingegen würden eine Obergrenze für die Menge Energie festlegen, die produziert oder verbraucht werden darf. Smart Meter, sage ich nur, leider hat ein Smart Meter deine dir zugewiesene Einheit für diesen Monat überschritten. Ab 20. Oktober wirst du leider ohne Strom in deiner Wohnung sitzen. Mit Strafen für diejenigen, die diese Grenze überschreiten. Ja, sie frieren eben. Oder kommen ins Gefängnis oder was passieren darf. Maßnahmen wie diese könnten sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Organisationen angewendet werden. Jetzt kommen wir noch eine ganz geile Nummer. Das kommt Richtung Ende. Muss man genau suchen, bis man das findet. Aber das zeigt, wie die Freunde ticken. Das macht mir Angst. Das macht mir, naja, Angst ist vielleicht übertrieben. Angst macht mir selten was, aber es macht mir nachdenklich. Das muss ich euch in Gänze mit euch gemeinsam lesen, bitte, damit ihr mir das glaubt, dass das da steht. Schließlich ist auch die Geschichte darüber aufschlussreich, wie externe Schocks Hindernisse schaffen oder einen geplanten systemischen Wandel beschleunigen können. Die Covid-19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine waren Ereignisse, die zu einer Verringerung des Energieverbrauchs, einer stärkeren Diversifizierung der Energiequellen und einer Beschleunigung der Energiewende führten. Die Gesamtenergiebilanz der EU sank zwischen 2018 und 2021 um 19%, während der Erdgasverbrauch von August 22 bis Januar 23 im Vergleich um 19,3% zurückging. Gleichzeitig führte der Druck zur Senkung der Nachfrage und zur Diversifizierung der Ressourcen, zur Schaffung innovativer politischer Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die Energieunabhängigkeit, die Einsparungen und die Nutzung erneuerbarer Energie in Europa bis 2030 und darüber hinaus im Rahmen des Powerplans zu steigern. Dies macht deutlich, dass Schocks Chancen für einen bedarfsorientierten Systemwandel in einem zuvor unvorstellbaren Tempo öffnet. Sind die Kriege, ist der Einmarsch der Russen, ist eine Covid-Pandemie nicht was richtig Geiles? Das hilft uns, Ressourcen zu sparen. Das macht mich nachdenklich. Da haben offenkundig welche richtig Freude an Katastrophen. Da haben Leute richtig Freude an Zusammenbrüchen, Kriegen, Pandemien, Wirtschaftszusammenbrüchen, nichts Geileres, weil das hilft dem Planeten, Ressourcen zu sparen. Menschen, die so ticken, machen mir Sorge. Vor allem machen sie mir Sorge, wenn sie in verantwortliche Position geraten und darüber mitentscheiden, ob Krisen ausbrechen oder nicht. Wenn die Krisen plötzlich für eine tolle Idee finden. Und dann wundert ihr euch noch, dass Deutschland im dritten Jahr der Rezession ist, und zwar, wie Reuters schon sagt, im Februar sagt, German Price Growth Unchanged, Sounding Stagflation Warning, also Deutschland Stagflation. Sinkende Wirtschaft, steigende Preise für alles, gerade für Lebensmittel, Grundnahrungsmittel und so weiter. Was führt das dazu? Eine Verarmung der Bevölkerung. Und je weniger die Menschen zur Verfügung haben, je ärmer die Menschen sind, umso weniger Ressourcen können sie verbrauchen. Wer nichts im Beutel hat, kann nichts kaufen. Ganz einfach, so ist das. Also gibt es offenkundig eine große Gruppierung an einflussreichen Menschen, Organisationen bis in die Europäische Union hinein, deren Ziel es ist, dass die Menschen, um es auf den Punkt zu bringen, weniger Geld haben, die Preise durch die Decke gehen, damit der Ressourcenverbrauch reduziert wird. Und wer so tickt, wird überall, wo er die Möglichkeit hat, Einfluss nehmen, diese Entwicklung zu beschleunigen und zu bestärken. der wird aber nichts unternehmen, um Wirtschaftswachstum zu fördern und damit Ressourcenverbrauch. Der wird einen Teufel tun, für den Wohlstand der Bevölkerung zu sorgen, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht. Das, was er unter Wirtschaft, unter besser gehen versteht, ja, du musst weniger arbeiten, du darfst zu Hause sitzen, du darfst in den Himmel starren, du musst nicht unnötig rumreisen und Stress haben, während du durch die Welt fährst. Nochmal, können wir gerne diskutieren, dass du vielleicht durchaus besser sein kann. Aber ich hätte es gerne mitdiskutiert über mein Leben, würde ich gerne selbst bestimmen und nicht ihr. Und wichtig ist mir, dass wir verstehen, und das ist keine Verschwörungstheorie, nochmal, wir reden von der Neuen Zürcher Zeitung, wir reden von Reuters, aber im Speziellen reden wir von einer Studie, von einem offiziellen Dokument der Europäischen Union. Und wir sehen, dass das ganz offensichtlich ein Thema ist, dass es Einfluss hat. Das war 2023, der Artikel der Neuen Zürcher Zeitung ist ganz aktuell. Und die Frage ist, was hat sich von 2023 bis heute verändert? Ich kann nicht sagen, dass in der Bundesregierung, in den entscheidenden Gremien, diese Leute inzwischen Einfluss haben und dass wirklich Entscheidungen bereits aus diesen Gründen getroffen wurden. Habe ich keinen Beleg dazu. Aber wie heißt es so schön, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und die Taten entsprechen dem, was hier auf der Agenda steht. Also ganz offenkundig setzen viele in politisch verantwortlichen Positionen, wissentlich oder unwissentlich, diese Agenda bereits um. Und jetzt dürfen wir uns nicht mehr darüber wundern, dass Deutschland auf diesem Weg ist, auf dem wir sind. Die Frage, ob das mit Absicht passiert, die kann man jetzt durchaus lauter stellen. Ob man sie zwingend mit einem Ja beantworten kann, wage ich nicht zu behaupten, aber man kann die Frage lauter stellen und die Diskussion aufwerfen. Und vor allem auch die Diskussion, wollen wir das? Und im Zweifel müssen wir denen in den Arm fallen, die das tun. Und das bedeutet vor allem, die eigene Unabhängigkeit zu erhalten, wo immer möglich, und zu sehen, wo hier die Reise hingeht. Und wenn es so heißt, dann wird nur bei den Reichen abgegriffen. Täuscht euch nicht. Wenn die sagen, den 10% der oberen Einkommen, das fängt ziemlich früh an. Das fängt bei wenigen tausend Euro an. Und da ist dann plötzlich ganz viel, auch Omas Häuschen wird damit reingerechnet und das eigene, die Eigentumswohnung wird damit reingerechnet. Und dann, das fände ganz früh an, dass dann viele dabei sind. Weil es ganz, ganz viele sind, die gar nichts haben, ne? Und da ist dann jeder, der ein bisschen was hat, ist dann schon plötzlich stinkend reich. Und das, was hier gemacht kommt, wenn das so auch nur ansatzweise umgesetzt wird, führt es, ich wiederhole mich genau zu dem, was ich zwischendurch erwähnt habe, die ganz unten werden ein bisschen nach oben kommen, aber um die Bedingungen, dass ihnen vorgeschrieben wird, wie sie zu leben haben, was sie einkaufen dürfen, weil sie dürfen es gar nicht einkaufen, sie kriegen es vom Staat gestellt. Sie bekommen das Wasser zugewiesen, den Strom zugewiesen, die Lebensmittelrationen zugewiesen, die Vergnügungen zugewiesen. Der Staat entscheidet, was sie dürfen. Sie verlieren ihre Freiheit dafür, dass sie ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind. Sie entscheiden nicht mehr im Wesentlichen nicht mehr selbst darüber, wie sie gedeckt werden, sondern nur durch das, was im Rahmen des Ressourcenverbrauchs gewünscht ist. Die Mittelschicht verliert durch diese Umverteilung ihre Basis und rutscht nach unten ab. Und die Spitze oben kauft sich ihren Luxus, den sie bisher hat, durch die Zertifikate und durch die Umverteilung, kauft sich ein, gibt ein bisschen, was es ihnen nicht wehtut, der Mittelschicht sehr stark wehtut, denen da oben kaum wehtut und im Gegenteil, sie haben jetzt die Ressourcen für sich und die Luxusgüter werden dadurch vielleicht wieder viel, viel billiger, ne? Weil es gar nicht mehr so viele andere Konkurrenten darum gibt, die sich teure Sachen kaufen, sondern eben nur noch wenige und dann, naja. Liebe Freunde, da kommt das auf uns zu. Nochmal, noch ist es nicht so weit. Das ist im Moment eine Diskussion, es ist eine interessant zu beobachten. Die Frage ist, ist es wirklich schon aktiv oder ist das, was gerade politisch und wirtschaftlich bei uns passiert, gerade mal einfach so eine Delle und ist halt gerade mal blöd und wird auch in ein paar Jahren wieder besser oder steckt da mehr dahinter? Läuft das weiter in diese Richtung? Wir sollten es weiter beobachten und deswegen, ja, beobachtet's, seid aufmerksam. Behaltet euch eure private Freiheit, eure analoge Freiheit, eure wirtschaftliche Unabhängigkeit so weit wie möglich und andererseits macht's euch auch nicht zu sehr verrückt. Ich verstehe dann immer mehr, warum die in der Mittelschicht sind, das Land verlassen oder ganz oben und sagen, lass mich den Scheiß in Ruhe, ich bin dann mal in Dubai, ich bin dann mal sonst wo, wo das nicht kommt, außerhalb der Europäischen Union, außerhalb, wo diese Spinner hier momentan immer mächtiger werden. Ich gehe mal woanders, ich bin dann mal weg. Ich kann es nachvollziehen. Ich selbst sag mir, komm, habe ich halt weniger, ich komme irgendwie mit klar. Die innere Einstellung habe ich da massiv verändert, aber das können die wenigsten. Die wenigsten haben diese innere Einstellung verändert, dass sie sagen, ich komme auch mit weniger klar. Dann ist es halt so, ich will es nicht, aber mein Lebensglück hängt auch nicht davon ab. Deshalb kann ich da relativ entspannt mit umgehen, das können aber die wenigsten. Das heißt, entweder habt ihr die Möglichkeit zu gehen oder ihr freut euch darauf, weil es so weit unten ist, okay, dann ist das so, nehme ich mit. Oder ihr sagt, versucht auch das Mindset zu verändern, zu sagen, komm, vielleicht wird es gar nicht so und wenn, gehe ich irgendwie mit um. Mal gucken. Und ansonsten tue ich mal meins dazu bei, dass es nicht so wird. Wo immer es eine Diskussion dazu gibt, bringe ich mich ein. Wo mich die Möglichkeit mit Bargeld zu zahlen, wo es die gibt, bezahle ich mit Bargeld. Und vor allem aber auch die Gespräche, die Diskussion, die öffentliche Diskussion mit Fairness und wie gesagt mit Respekt. Ich würde auch mit jedem Menschen, mit jedem, der diese Theorie, dieses Degrowth vertritt, respektvoll diskutieren und verstehe auch die Argumente. Ich würde gerne über diese Themen sprechen, des demokratischen Austauschs und ob man die Bevölkerung da nicht fragen sollte, ob die es auch wollen, ob man die nicht einfach, ob man die einfach dazu zwingen möchte, das zu tun. Klar, man sagt nicht, wenn die es wissen, dann machen sie es ja nicht mit, ne? Das müssen wir denen schon so beibringen, dass sie es gar nicht merken. Viele Argumente. Aber es gibt sicherlich faire Diskussionen darüber. Man kann es nachvollziehen von denen, die sagen, das ist eine bessere Welt. Aber man muss ja auch sagen, pass mal auf, Freunde, was ihr da macht, guckt mal, wo das hinführt. Ja, ihr werdet nicht das haben, was ihr euch erträumt, sondern das Ding läuft hin, läuft Richtung Game of Thrones. Ja? Schlimmstenfalls, bestenfalls vielleicht noch Richtung Kommunismus. Wollt ihr das? Ja, Diskussionen muss man führen und dazu möchte ich euch ein bisschen aufmuntern und anregen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken, ärgert euch nicht so viel drüber, ruhiger Puls. Vielleicht kommt es auch so gar nicht, vielleicht ist alles auch nur eine Geschichte, die in 2 Jahren wieder vergessen ist. Aber ihr habt sie mal gehört. In diesem Sinne, euch allen trotz allem einen schönen Nachmittag.